Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Herzlichst willkommen bei einer neuen, frischen, wunderschönen und sonnigen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Mir gegenüber der sensationelle, wunderbare, in seiner Form selten so lachende und frische Andreas Stürmer. Hallo, grüß dich.
Servus, Hauser, Andi, mein Spezi. Ja, bei mir glänzt natürlich wieder alles frisch und munter.
Wenn jeder das sagt, was ich sage, wisst ihr, ja, so halbert.
Das Gute ist, weißt du, ich habe jetzt meinen alten Laptop starten müssen, weil das Teams-Meeting ist beim Neichen nicht aufgegangen und beim Neichen habe ich eine gestochen scharfe Kamera. Und das hilft mir jetzt ein bisschen über die Runden drüber, dass du nicht, mein bleiches Gesicht sehen musst. Das bleiches Gesicht ist jetzt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja. Aber wir haben, du weißt eh warum.
Ich werde jetzt ein Ständchen singen, mein lieber Herr Stürmer. Happy fucking Birthday, Mr. Stürmer.
Vielen, vielen Dank. Ja, am Wochenende habe ich mein 45er gefeiert. Und irgendwie kommt mir vor, dass, ich fühle mich jetzt nicht so alt, gestern und heute fühle ich mich schon ein bisschen alt. Irgendwie ist mir vorgekommen, wenn man jetzt in der Gastronomie hackelt und da war ich immer in so einem Flow drin, da hat man immer ein bisschen was getrunken. Am nächsten Tag ist jetzt voll die Action angesagt gewesen und also generell, man rennt für immer dumm und da kommt man gar nicht zum Sitzen. Aber seitdem ich mehr aus dem Büro aus so mache, fällt mir das irgendwie immer mehr auf, dass man nach gewissen Wochenenden einfach mehr angeschlagen ist oder immer einfach nicht so fit. Und naja, vielleicht war das auch, weil ich ein bisschen hinge, aber kann man natürlich auch sagen.
Who knows?
Aber du hast ja am Sonntag den Absprung geschafft und du hast mir jetzt gerade gesagt, wer am Nachmittag schon mit Cuba Libre anfängt, der wird sein blaues Wunder erleben. Und war ich spektakulär.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, spektakulär muss man vielleicht dazu sagen, ist, wenn man einlädt zu einer Open House Party, die um 9 Uhr in der Früh anfängt, das ist eigentlich spektakulär. Ich meine, normalerweise würde man sagen, dann ist sie eigentlich um 2-3 Nachmittag vorbei, aber ich befürchte, da ist es erst losgegangen, weil zu der Zeit sind wir erst gekommen.
Ja, es war ja so gedacht, durch das ich in meiner Wohnung nicht übermäßig viel Platz habe und ich glaube, ich habe insgesamt so zwischen 35 und 40 Kleider geladen und das habe ich so gemacht. Von 9 bis um 12 Uhr hat es Weißbier und Weißwürstel gegeben. Dann am Nachmittag deinen herrlichen Traunsecco in der Rosé und in der klaren Variante, was natürlich wieder super. Ein super Getränk fürs Daydrinking ist und ich glaube, das ist ja ein neues Modewort, Daydrinking. Ich glaube, das haben wir ein bisschen die Ödern erfunden, dass sie einfach um 8 Uhr schlafen gehen können.
Ja, und das ist ein Saufereischering.
Ja, genau. Ich finde es ja ganz cool. Und dann hat es am Nachmittag von meinem Produzenten, liebe Grüße an Michael Trenkel, der hat nämlich Sache-Würstel und Depreziner, da legst du die Ohren an. Ich liebe seine Würsteln. Das sind richtig gut. Und am Abend hat es halt eine Kassplatte gegeben mit einer geilen Wurst. Und da haben wir auch von dem Bauern, haben wir vom Machtenke Bauermarkt die Sachen geholt. Der hat richtig geile Trockenwürstel und der hat also einen Schinken, dann legst du nieder. Ja, und dann haben wir von meiner Mama habe ich Topfentorten gekriegt. Beste Topfentorten, was es gibt. Schleierqual in Grenzmünster, ins Gebäck. Und vom Egelseer Stefan habe ich nämlich zum 45er jetzt gekriegt, Sachertorten, was geil war. Die haben wir meinen Felden besucht. Und seitdem, weil ich gewusst habe, dass ich Cocktail mix, seitdem bin ich der Pina Colada Andi bei einer. Der hat mir ein ziemlich geiles, aus Marzipan so eine Zeichnung gemacht, wo ich da mit Cocktail Mixer drauf bin. Also liebe Grüße an den Stefan. Hat mich voll gefreut. Richtig cool. Und was ich auch voll cool gefunden habe, ist das, dass unsere aufmerksamen Podcast-Zuhörer bei den letzten Folgen haben sie sich gemerkt, dass ich anscheinend ziemlich gern 300 Gramm Tafel Schokolade zusammen, dass ich mir eine bastelt und die Schokoeier von Milka. Habe ich dann am Wochenende einiges gekriegt. Nebenbei gute Weine und was Gutes zum Trinken, guten Rum. Und die erste Flasche Rum war gleich mal weg am Nachmittag. Das war das Schräge.
Hat man gar nicht gemerkt.
Ja. Danke. Aber ich merke es jetzt noch, nur keine Angst. Weißt du, was das Trick ist? Ich fahre jetzt auf die Messe und wenn du eh schlecht schlafst, und das merke ich auch leider immer wieder, dass ich Früher habe ich ein paar Bier getrunken und dann habe ich geschlafen wie ein kleines Baby. Jetzt, wenn ich was trinke, schlafe ich einfach viel unruhiger, viel unruhender. Und von gestern auf heute ist es mir auch nicht so gut gegangen in der Nacht. Seit langer wieder war mir richtig, richtig schlecht, aber es ist einfach die ganzen, was willst du denn sagen?
Hast du noch Möck telefoniert?
Alter, ich hab so gerührt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wirklich, ohne Scheiß. Ja, das hab ich seit, normal
sag ich immer, mach die Robbe, aber siehst du, das müsstest du
machen. Nein, das ich normalerweise schon ewig nicht mehr gehabt, wirklich lange nicht mehr gehabt. Und da habe ich ziemlich in meinen Kübel eingerallt, was halt nicht so gustös ist. Aber was ich mir schon ein bisschen fürcht, ich fahre ja morgen nach Hamburg. Und das heißt dann 10, 11, 10,5, 11 Stunden mit dem Auto fahren. Und ja, jetzt brauche ich schauen, dass ich einen schönen Schlaf kriege. Weil das wird sicher eine Aufgabe, weil jetzt gibt es nämlich am Wochenende fängt die 370 Grad Messe an. Das ist ein Side-Event von der Internorga. Was voll geil ist, ganz anderes Format und auf das freue ich mich schon richtig. Und wir werden euch ja zwischendurch einmal berichten, weil da bin ich gerade in Hamburg bei der nächsten Aufnahme. Ja, bin schon gespannt, was ich euch berichten kann. Und diesmal muss ich einen Absprung schaffen von der Reeperbahn und Co.
Mhm.
Seit gestern sage ich,
das wird sicher extrem erfolgreich.
Seit gestern sage ich, ich trinke jetzt zählt nichts, ist ja klar. Man muss ja auch sagen, das Heilfasten hat meinen Körper gut da, aber drauf was trinken ist halt nicht so gut. Ich habe dann die Aufbautage gemacht, die haben mich super dran gehalten, aber trotzdem, der Körper baut einfach ein bisschen auf und der Substanz her. Das hat man natürlich dann gleich eine mitgegeben hinten rein. Weil was ich auch sagen muss dazu, wir waren ja in meinem Geburtstag haben eingefeiert beim Glienzer Roland im Badhaus. Liebe Grüße an Roland, du kennst ihn ja. Der war nämlich am Sonntagvormittag auch da, da haben wir noch zwei Weine gekostet, richtig gute.
Badhaus ist eine absolute Empfehlung.
Ja, immer. Und der hat wieder ein 5-Gänge-Menü gekocht. Das war abartig geil. Wir haben super, super Weine aufgerissen. Also, ja.
Gut ja, ab. Die zwei machen wirklich einen Spitzenjob in der Bude. Ich muss ehrlich sagen, gehe extrem gern hessen.
Ja, wirklich gut.
Aber das Gute ist, wir haben eigentlich das Thema des Tages schon ein bisschen zwischen den Zeilen schon drinnen gehabt. Ich glaube, eins der Themen, das so gerade so omnipräsent wie überhaupt noch nie ist, ist das Thema Low oder No oder überhaupt, wie verändert sich gerade das Konsumverhalten bei Alkohol, wie ändert sich das Konsumverhalten auch bei Fleisch? Ich lasse das jetzt einmal beides da drinnen eigentlich. Und warum nehme ich mir das Thema jetzt außer aus zwei Gründen? Erstens, weil die Weinbranche, ich habe da ein spannenden Side-Fact gekriegt, von unserem gemeinsamen Freund, dem Thomas, der Chef vom Infür, hat mir gesagt, es ist unglaublich, wie schwierig es gerade ist, an Weißwein zu kommen. Also er hat gesagt, es ist unpackbar, wie der Bedarf an Weißwein gerade da ist und Rotwein gibt's zum Saufudern. Ja, und er braucht aber zum Sekt produzieren Weißwein. So. Und er hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen. Er hat wirklich Themen, weil er kauft nur 100% Wein aus Österreich. Und er hat gesagt, wir haben zu wenig Weißwein. Es ist, glaubt man ja gar nicht. Aber wir haben tatsächlich gerade zu wenig. Also er kommt an keine Kontingente. Also, und das wird noch spannend. Also, ja. Aber in dem Kontext glaubst du aus dem Bauchhasser, oder sagen wir es anders, warum glaubst du, hat sich das Thema weniger Alkohol, warum wird das immer populärer?
Nö, ich glaube, das haben wir echt schon ein paar Mal in einer Folge angeschrieben. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es echt geht, aber ich habe jetzt in letzter Zeit noch nie so viele Leute getroffen, die was gesagt haben, hey, sie machen jetzt wirklich eine Fastenkur. Sei es Alkoholfasten, sei es Zuckerfasten, Süßigkeitenfasten. Ich glaube, dass das jetzt gerade so ein Trend ist. Ich meine, was ich auch nicht schlecht finde, ja, dass man mehr auf seine Gesundheit schaut. Aber irgendwie kommt es mir vor, dass in letzter Zeit immer mehr Leute irgendwie, sie wieder in die Mitte bringen wollen, irgendwo Einschränkungen sich selber auferlegen. Sprich, beim Alkohol oder beim Essen sowieso. Das ist jetzt gerade dieser Fastenzeit, ist ja gerade angegangen. Und das Thema Low Alkohol haben wir auch schon mal öfters schon angesprochen. Ich finde es einfach eine super Ergänzung für die Gastronomie, weil die Gastronomie kämpft gerade mit Umsatzeinbrüchen und kämpft mit dem Alkohol. Also der Alkohol geht ja stetig zurück seit Jahren. Das weiß man, das kriegt man mit. Früher ist er wirklich noch tschechert worden, vor 30, 40 Jahren. Und so, wenn es meine Eltern erzählen, wie fett das sind, alle immer umgekupft sind, also eine Kiewerei beim Stammtisch gesessen und dann haben wir es getrunken und sind dann wieder auf Streifen gegangen. Weißt? Das ist ja.
Da brauchst du ja nur die Filmreihe anschauen, was der vom Sauerkrautkoma hin bis hin zum Leberkäs-Junkie. Ja.
Ich glaube, dass das wirklich so war. Da hat so Papier hab ich gestürzt, weißt du? Aber schau, wie kriegst du in der Gastronomie den Umsatz? Der Umsatz geht zurück. Vom Soda-Zitronen wie kann ich überleben können, obwohl ich gute Spanne drauf ist, ja. Aber wenn du jetzt einen halben Liter Absinth gespritzt trinkst, hast du einen Umsatz von, keine Ahnung, 4-5 Euro und dann bleibt es meistens bei einem. Wer trinkt den zweiten Absinth gespritzt? Hm. Bier geht natürlich mehr, beim Wein, das geht auch zum Essen dazu. Da trinkst du Mineral und ein Glasl Wein und das geht ein bisschen zurück. Und ich denke mir, der Gastronomie muss sich was einfallen lassen, dass es in Umsatz gleich wird. Dass einfach der, ja, wenn der Gast schon da ist, soll er gescheit was konsumieren. Und wenn er fahren muss und es immer mehr auf seine Gesundheit schaut oder weniger Alkohol trinken will, wie kriegt man dann den Umsatz aufs gleiche Level? Oder wie hält man? Und ich glaube, wenn du alkoholfreie Alternativen hast, ist das definitiv ein guter Weg.
Ich meine, willst du einen lustigen Fact hören? Zuerst gerade habe ich mit meinem Buben telefoniert. Ich meine, mein Bub ist 15, gell? Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe ihn abartig lieb. Und jetzt erzählt er mir bitte, er reduziert jetzt seinen Schokoladekonsum und er schaut jetzt auf bessere Ernährung. Und erzählt mir jetzt dann von wegen bessere Ernährung, sage ich, hast du mir leicht zugehört, dass ich da selber gerade ein bisschen eigentlich hadert mit dem Thema? Sagt er, nein. Aber er sieht selber, dass das, wenn er weniger Schoki isst und dass seine Haut besser ist und dass es ihm einfach besser geht. Und hey, ich meine, mit 15.
Ja, mit 15 war mir ganz woanders.
Ich wollte gerade sagen, ich ziehe den Hut, Alter. Aber also, wenn ich zwei Hirte hätte, würde ich zwei ziehen. Aber also, das Thema ist omnipräsent, das würde ich damit sagen. Apropos Softbegleitung, also Weinbegleitung, haben wir ein ganz aktuelles Thema. Wir waren mit Freunden, am Wochenende in der Waldschenke bei der Familie Grabmer. Übrigens, liebe Grüße an der Stelle. Ich meine, es war wieder wirklich, wie sagst du, granatenstark. Mhm. Und die haben also saugeiles System, was du hast am Abend, aus das sogenanntes Heimatmenü, glaube ich, heißt. Mhm. Warte mal, ich habe mir das eh aufgeschrieben. Muss ich direkt nachschauen, weil das habe ich natürlich, habe ich leider, wie nennen sie es? Ah, Heimatgang, nämlich auch geil geschrieben, wo der Clemens eben mit der Elisabeth, beziehungsweise auch mit dem Papa, mit dem Heinz, da ein richtiges, ich nenne es jetzt einmal, nehmen wir es einmal Oberösterreich oder so ein Kilometer Zero Menü machen. Mhm. Und dann gibt's übrigens im höchsten Maße zu empfehlen, wirklich. Weil erstens ist es eine richtige Experience, also da bist du nicht nur beim Essen, sondern da bist du eben bei, was der am Tisch fertig anrichten und wirklich ziemlich fancy, muss ich sagen. Und der ganze Act war einfach gescheit geil. Und das aber so auf bodenständig. Super geil. Und dann gibt's eben eine Weinbegleitung. Und dann gibt's eine Saftbegleitung. Mhm. Er nennt sie nämlich nicht alkoholfreie Begleitung, sondern er nennt es gleich beim Namen, sondern es ist eine Saftbegleitung. Und das waren eben Tee, Auszüge, Säfte kombiniert mit was weiß der Kuckuck, viel selber gemachte Sachen. Und eigentlich relativ wenig aus der Flasche, somit entalkoholisiert, sondern eher auf Frucht- oder Teebasis oder sowas. Und Eva, ich weiß nicht, ob es zweimal, also ich muss dir vorstellen, wir haben zwei Weinbegleitungen und zwei Saftbegleitungen gehabt, weißt du? Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, und die Saftbegleitung, ich glaube, die Weinbegleitung, ich kann mich nicht mehr erinnern, was kostet, war schon ein bisschen teurer wie die Saftbegleitung, aber jetzt nicht weiß Gott arg was. Und jetzt kannst du natürlich praktisch mit sieben Säften trotzdem einen vernünftigen Umsatz machen. Und das habe ich ziemlich gut gefunden. Und Eva war total glücklich. Es hat ihr, glaube ich, wirklich geschmeckt. Also das war jetzt nicht, schauen wir mal, sondern es war wirklich super.
Ja, aber das ist genau das Thema.
Ja, aber das war einfach gescheit gemacht. Also es war einfach so gleich hergerichtet, dass du sagst, ja, dann nehme ich halt die. Also du musst jetzt da nicht auch nicht groß nachdenken, und das war mit Pfiff gemacht. Also, und du denkst währenddessen nicht nach, dass die jetzt jedes von diesen Glaseln vielleicht 5 Euro kostet, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht einmal. Also das ist da völlig wurscht.
Es gibt ja, schmecken muss, was im Endergebnis ist,
hey, das war Bombe.
Schmecken muss und eine Freude dabei musst haben, das muss ja passen.
Bombe.
Dass du die Service-Mitarbeiter das gut, sagen wir mal, verkaufen, dass sie sagen, hey, pass auf,
voll,
jetzt nichts trinken müsst.
Voll.
Da haben wir einen geilen Saft, ein bisschen Säure, Teeauszug, fermentierte Sachen gibt es ja.
Ganz genau.
Ich habe letzte Woche zum Beispiel Kombucha gekauft, zum selber machen, Kombucha-Mutter. Mhm. Ich habe jetzt die Woche gekriegt, das kann ich ja leider noch nicht machen, weil ich, wie gesagt, auf der Messe bin jetzt. Aber ich freue mich schon voll, du kannst ja Kombucha auch mit voll viel Sachen machen. Mhm. Oder so Essig, so Balsamico-Cocktails, weißt du, was so Säure haben, gerade für ein Aperitif. Die gibt es ja, du musst halt einfallsreich für das mal sein. Kannst du die
die ist dann noch ausfallsreich, heute einfallsreich?
Boah, der war mir hier entstellt, hat noch ein wenig. aber du kannst ja antialkoholische Cocktails machen und du kannst dir selber was zusammenmixen, weißt du? Das muss ja nicht über antialkoholische Cocktails, muss ja nicht heißen, dass du jetzt einen alkoholfreien Pina Colada machst. Auf das wart keiner mehr. Aber wenn du kreativ bist, und da gibt es einige Barkeeper, die haben schon dazu schon einiges ausgebracht, und wenn man sich auf das hält, du, man überrascht den Gast, und der, oder es gibt ja Leute, die sagen, hey, pass auf, ich trinke zur Hauptspeise ein Glas Wein und vorher vielleicht was Antialkoholisches. Und wenn er das nicht trinkt vorher.
Das war bei uns auch so. Wir haben praktisch den Aperitif noch normal genommen. Übrigens, vielen Dank an dieser Stelle auch an die Familie Grabmann, die mich dann praktisch gleich auf Zeiten genommen hat. Und mit dem wir dann noch eine Flasche Herzblut genommen haben, und ab, glaube ich, Donnerstag gibt es dann Herzblut beim Heimatmenü.
Sehr cool.
Ja, gefällt mich sehr, muss ich ganz ehrlich, macht mich richtig stolz, was der Chris Kirchen, das ja, ist ja wirklich ja, ums Eck.
Wie passt das sagt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat mich wirklich total gefreut, und was der, die haben wirklich was drauf, die Family ist richtig, richtig gut drauf. Taugt mir total. Und wir haben zuerst praktisch ein Aperitif mit wenig Alkohol genommen. In dem Fall was anderes. Und dann sind wir halt auseinandergegangen. Wir haben dann richtige Weinbegleitung genommen, und Eva und, glaube ich, Zübel, glaube ich, haben die Softbegleitung genommen. Aber das hat dem schönen Abend und vor allem dem Gesamtkonzept überhaupt nicht geschaut. Es hat einfach nicht geschaut. Das war intelligent. Das Menü, und das hat auch zum Menü passt. Also das hat sich wer überlegt. Also da haben die verschiedenen Sachen, zum Beispiel, da war mit Ingwer was dabei, was der für Fisch, und das war einfach überlegt, das hat man einfach das gemerkt, das hat sich wirklich wer überlegt, und das ist eine Bombe dazu geschmeckt. Ich habe die Sachen probiert und habe mir gedacht, also ich habe schon schlimmere Sachen gehabt.
Ja. Ich meine, du kennst mich, ich bin ja früher voll dagegen gestanden gegen solche Sachen, wie heute noch viele Leute sagen, das brauchen sie nicht, aber trotzdem, du bist ja schon, du hast auch vor Jahren gesagt, wie gesagt, hey, warum machst du keinen entalkoholisierten Obstschaumwein, aber du bist auch schon drauf gekommen, dass du vielleicht einmal doch einen Blick hinwerfen solltest bei dem Ganzen.
Ja, du wirst lachen. Ich habe genau heute mit der Sarah, unser kreativer Kopf, was die ganze Aufmachung, Etikettenflaschen und so weiter ist, das neue Etikett, oder beziehungsweise sie hat mir einen super geilen Vorschlag gemacht für ein neues Etikett für unseren entalkoholisierten Flamboy. Mhm. Zumindest ist es der Plan. Also das Design steht schon. Jetzt müssen wir bloß noch das Zeug ausdestillieren lassen.
Weißt du, wie es funktioniert? Kannst du da bei uns so ein bisschen mitnehmen auf die Reise?
Also soweit ich bisher weiß, ist es eine Art Destillationsverfahren, wie du einen Schnaps machst de facto, und so destillierst du den Alkohol aus. Ganz ehrlich, ich glaube, es steckt nur ein bisschen mehr dahinter, weil ich glaube, dass dieses Destillationsverfahren eben so ist, dass eben dieser alkoholfreie Rückstand, den wir ja normal beim Schnapsbrenner wegklattern, dass der vom Aroma her so beständig wie möglich ist, weil das ist ja jetzt die Herausforderung. Weil das, was du eigentlich da jetzt nimmst, ist das, was beim Schnapsmachen eigentlich weggeschützt. Und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, dass das entweder unter Druck passiert, auf jeden Fall muss da irgendein Verfahren geben, aber es ist eine Destillationstechnik. Weil es gäbe ja beim Bier zum Beispiel, gibt es ja andere Methoden auch zum Entalkoholisieren, aber scheinbar beim Wein ist das die Technik. Und es wird ja groß und breit überlegt, eben auch beim Inführer, dass da diese Technik vielleicht auch nach Österreich geholt wird, weil in der Form, in dieses, wie soll man das sagen, systemischen Form gibt es, glaube ich, in Österreich noch nicht gescheit, oder zumindest nicht in einem Maßstab, dass man es wirklich mal gescheit machen kann. Und das ist das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ich denke mir, ich werde jetzt einfach einmal einen Versuch starten und scheiß drauf. Ich meine, was soll's? Das Etikett schaut schon mal geil aus. Und ich habe mir gedacht, naja, man pfeift drauf, jetzt machen wir mal eine Sorte, einen Tank.
Never try. Ich will es selber auch probieren.
Ja.
Weil du kannst, wenn du jetzt, du brauchst den Alkohol irgendwie, oder das verändert dir den Charakter vom Getränk, dass du das dann wieder entziehen musst. Ja, das ist so ein bisschen.
Und was mir am Arsch geht, wenn Sachen dann so saftig schmecken. Also wenn es in Wahrheit dann ein Zahnpanscher Fruchtsaft sein, das will ich nicht.
Ja, aber beim Wein ist es ja so. Ich meine, was jetzt, gibt's ja auf YouTube, gibt's ja einige Videos, die haben wir vorhin selber schon mal angeschaut, wie es mich interessiert hat, was dir das einfach antialkoholischer Wein. Und der Winzer hat auch gesagt, dass du könntest einfach einen Traubensaft abpressen, aber nicht irgendwo lagern, weil sonst kippt er ja wahrscheinlich. Du kannst jetzt nicht einfach ins Holz reinhauen. Der braucht dann Alkohol, dass er ein bisschen stabilisiert ist. Und dann musst du dann mit dem Alkohol weg da. Das ist eigentlich der beste kurze Schwarf im Endeffekt.
Du produzierst zuerst den Alkohol und dann entziehst du ihn wieder.
Meine, aber der Grundkörper verändert sich einfach bei dem Ganzen. Das ist, glaube ich,
Und das ist die große, große Schwierigkeit. Es gibt ja viele Versuche mit Verjus. Also unreife Trauben presst und sofort pasteurisiert.
Was aber auch gut ist, zum Beispiel aperitivmäßig, so Verjus kannst richtig, richtig, erstens kannst du schon mal Salatdressing nehmen, gibt's ja da. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache jetzt, du kannst wirklich geile Aperitifs machen, so mit Verjus, weil es super Säure hat und du nimmst halt unreife Trauben her.
Und übrigens, weißt du, wer das letzte Mal aus dem Hut zaubert hat? Der Birni. Also er wahrscheinlich jetzt nicht als Küchenchef, unser Freund und gemeinsamer Buddy, der Stefan Birnbacher, der Superhaben-Man aus dem Kirchenwirt in Leogang. Und die haben letztes Mal beim Essen, wie ich dort war, haben es wahrscheinlich beim zweiten, dritten Gang war er Verjus dabei, einmal. Alkoholfrei, logischerweise. Und der war Bombe, aber er war halt recht intensiv.
Ja.
Also man muss das halt mögen, weil dieses Unreife und dieses Säurebetonte, die Dosierung ist da sicher, glaube ich, nicht unentscheidend. Das ist ganz jetzt nicht viel, weil so wie
ich mag es ja voll. Wenn ich richtig einen Durst habe im Sommer, ist es oft so, wir haben einen ortsansässigen Laden, der Nitter, die verkauft italienische Sachen und die hat so einen geilen Balsamico, so einen weißen. Und da tue ich mir ein paar Tropfen rein, mit Soda aufgespritzt und vielleicht ein bisschen Zitronensaft rein. Das schmeckt echt geil. Ich mag das, Säurehaltige. Ich mag das voll. Ich tue ja einen Salat, wenn da richtig viel Essig drin ist, dann saufe ich sicher einen Saft. Ja,
aus der Schüssel aussaufen, so wie man es ja gern tun. Und dann noch ausschlecken, Schüssel.
Ja, und so, meine Haare hängen auf jeden Fall mir nicht rein, weißt
du? Übrigens, dann bist du voll im Trend, weißt du das? Es gibt. Der Trend ist eh schon eine Zeit, aber der schwappt so von Amerika ein bisschen um und das Codewort heißt Shrubs. Shrub.
Da haben wir aber immer überlegt, ob wir da spezielle Folgen drüber machen, weil das ist ja mit dem Essig, mit den Essigschichten.
Genau. Shrub ist auf Essig, also wirklich meistens Apfelessig, kombiniert mit ein bisschen Fruchtsäften oder Siruppe und das im richtigen Verhältnis gemischt, damit die Säure da ist, damit aber auch ein bisschen Restsüße da ist und dann einfach mit Soda aufgespritzt. Und der Shrub ist laut diesem ganzen, also sagen wir mal, laut diesem Trend eines der gesündesten Sommergetränke ohne Alkohol, weil der Essig sozusagen von der Säure her genug mitgibt, damit spannend bleibt, das Getränk. Und der Frucht, und der, egal welche Frucht du dann nimmst, halt dem das gibt, dass du es überhaupt gescheit trinken kannst. Und das ist in Amerika der Megatrend. Also Megatron. Auf jeden Fall. Und Shrubs, ich habe ein eigenes Kochbuch da, wo, glaube ich, 40 Seiten nur Shrubs sind.
Ja, das ist ja voll interessant. Mir schmeckt es voll. Ich bin eher so auf der sauren Seite. Ich mag die ersten Sachen immer so. Früher hat mir sowas auch mal geschmeckt. Aber was ist Säure, wenn es dir dann das Wasser über den Mund zusammenrennt, du trinkst einmal. Und dann rennt das Wasser in den Mund zusammen und du denkst dir, boah, jetzt möchte ich nur einen Schluck nehmen.
Und so sieht es eigentlich sein. Kleine Buchempfehlung an dieser Stelle, das heißt The Cider House Cookbook, ist von Amis geschrieben, aber das Cider House Cookbook ist super genial. ist ein, weiß nicht, 150 Seiten Buch mit extrem viel Rezepte. Und da ist das Thema dem Thema Shrubs eigener Bereich gewidmet. Und das ist wohl der Durstlöscher, der aktuellste, oder einer der trendigsten. Und ich glaube, die große Kunst ist, du musst einen Apfelessig nehmen, oder eben einen Cider Vinegar, der nicht zu intensiv ist. Weil ich glaube, der Trick ist, der Säuregehalt steigt ja wenn der Alkoholgehalt höher war. Also bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel einen 12%igen Wein zu einem Weinessig machst, dann hast du einen höheren Säuregrad, wenn du zum Beispiel einen 7%igen Apfelwein nimmst und den zum Apfelessig machst.
Das bin ich mir sicher, weil die Säure, die, wenn sie konzentriert, also du hast ja beim
Wein... Je höher der Alkohol, desto höher die Säure.
Ja, oder man glaubt es ja nicht. Süßweine zum Beispiel haben nicht einen hohen Alkohol, aber die Säure ist relativ hoch bei den meisten.
Genau.
Weil sonst würde es ja komplett blom schmecken.
Aber was ich sagen will, ist, deswegen glaube ich, wird eher Apfelessig genommen, damit der Säuregehalt von Haus aus nicht zu hoch ist, damit es leichter zum Trinken ist. Ich meine, ich muss da sagen, wie wir in Irland waren letztes Jahr, haben das einige Cider-Produzenten, glaube ich, ein bisschen zu wörtlich genommen und haben das auch in Flaschen gefüllt. Und ich muss da sagen, ich habe es, glaube ich, eh schon mal angesprochen, aber wir haben von den, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sorten, dass wir wieder probiert haben, aber ich würde sagen, 2/3 davon haben so einen Essigstich gehabt.
Hast du schon mal gesagt, ja.
Aber ich rede von Essigstich, dass das sogar durch die kleine, schmale Flaschenöffnung, wenn du die Nasen zugehalten hast,
schon
gerochen, ja genau, hat es schon in die Nasen reingestochen. Und ich mir dann gedacht,
naja. Kommt also, du wieder raus, wenn du viel versaufst.
Wird sicher dafür brennt. Kriegst du einen halben Liter Salat-Vinaigrette dort um unter 5 Euro, weißt du, ich meine, das ist ja nicht schlecht.
Aber weißt du, ich zum Beispiel, ich gebe sowieso gern für Lebensmittel viel Geld aus, aber es gibt ja viele Leute, die Essig ist für die nicht essentiell. Aber ich denke mir, das feiert zum Beispiel.
Essentiell.
Wenn ich für ein Salatbuffet bin in einem Hotel, ich finde das so geil, weil da verschiedene Essigsorten sind, wo du ein bisschen spülen kannst bei dem Ganzen. Das ist nicht nur Apfelessig oder Balsamico.
Siehst du das Thema Balsam? Ist dir Balsamessig lieber? Also Balsam bedeutet mit gescheit viel Restsüße lieber wie das gleiche ohne?
Es kommt darauf an. Ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, was mir jetzt lieber ist. Ich meine, ich mag das Säurehältige schon. Aber zum Beispiel so ein grünen Salat, also ein Vogelsalat, was eh schon, sage ich jetzt mal, nicht zu die Herbern gehört. Und dann hast du vielleicht noch im Sommer, keine Ahnung, was weiß ich nicht, irgendeinen fruchtigen Essig. Dann taugt mir das schon, wenn es ein bisschen ein Zuckerspitzel hat.
Weißt du, warum ich nämlich frage? Die Diskussion haben wir schon seit vielen Jahren. Machen wir jetzt einmal einen Essig? Also irgendwann, wenn ich dann irgendwann endlich einmal dazu komme, mache ich es, weil ich habe eh noch einen ganzen Speckbirntank, den ich jetzt dann zum Essig mache. Die große Gretchenfrage ist, Balsam oder nicht Balsam?
Was musst du machen? Aufzuckern?
Nein, du fährst mit einem, du nimmst einen eingekochten, stark eingekochten Birnensirup, aber einen echten halt, den kannst du machen lassen. Selber einkochen, ich habe mir das schon überlegt, das geht sich zeitlich einfach nicht aus, weil das Zeug fängt zu schnell zum Gären an, dass ich mit dem Kochen gar nicht zusammenkomme.
Okay.
Das heißt, du musst dir das von einem Betrieb sozusagen einkochen lassen. Aber das geht. Und dann lässt du einen Sirup einkochen, zum Beispiel 1:7 oder 1:10, also wirklich gescheit Sirup, also mit richtig viel Zucker. Und dann es gibt jetzt dann zwei Methoden. Die eine Methode ist, du nimmst den fertigen Birnenessig zum Beispiel und vermischst ihn dann mit Birnensirup, jetzt als Beispiel. Die echte Methode, also die italienische Traditionsmethode wäre so, du nimmst überhaupt nur den Sirup, haust den Sirup in Holz rein und lässt den Sirup praktisch gern bis zu dem Punkt, wo er halt gern kann, 6, 7, 8%. Das wird dann zum Essig automatisch, dann in relativ langer Zeit, und der Restzucker bleibt einfach stehen, weil nicht mehr umgewandelt werden kann, weil schlichtweg die Hefe gar nicht mehr verträgt. Das wäre die echte Methode.
Ja gut,
aber da brauchst du halt viel Zeit, und das dauert 10, 12, also sagen wir mal mindestens 5 Jahre, eher 7, 8. Und ich darf es bei mir in meinem Keller nicht machen, weil sonst haue ich mir zu viel Essigbakterien rein. Aber also ich würde es, glaube ich, eher so machen, Birnen.
Ja. Versuche ich das sicher mal wert, weil Das ist ja ganz ein persönliches Thema. Und vor allem, was die, wenn's du mit deinen Sachen dann noch Aperitifs machen kannst und das empfehlen kannst, das ist natürlich nur mehr geil.
Und gesund ist es halt. Ich meine, es ist wirklich so. Also das Thema Essigsäure richtig dosiert ist für den Körper äußerst, hat anregende Wirkung und hat vor allem auch reinigende Wirkung. Und das ist nicht deppert. Also dass Essig sozusagen auch heilende Wirkung hat, das wissen wir ja seit der Kreuzigung.
Ja, es gibt ja einige, sage ich zu meinem Internet, von Ärzte bis Ernährungsberater, die predigen auch, die sind da früher Schnapperl Apfelessig. Viele sagen, dass das von Abnehmen hilft, habe jetzt auch schon ein paar Influencer gehört, aber das ist vielleicht ein bisschen Schmäh, kann ich nicht sagen, weiß nicht, ob die Verdauung so gut anregt. Aber es soll auch entgiftend wirken, definitiv.
Apropos Abnehmer, bitte, ich habe heute eine arge Geschichte gehört von mehreren Leuten, witzigerweise am selben Tag. Diese Abnehmspritzen, hast du von der schon was
genauer mitgekriegt?
Ja. Also ich kenne Menschen, die verwenden und jetzt weiß ich endlich, wie das Ding grundsätzlich funktioniert. Weißt du, wie das funktioniert?
Nein. Ist das nicht okay. So wie Hollywood-Diät in Spritzenform oder was?
Ja, schon, aber die Frage ist, warum hilft's? Also das ist ein wirklicher Appetitzügler. Also das heißt, du hast keinen Hunger und wenn du isst 5 Bissen und bist voll. Also du hast schlichtweg einfach keinen Hunger. Und das wirkt, aber das muss man sich jeden Tag reinhauen, finde ich voll arg eigentlich. Aber
das haben wir wieder beim Thema, wie wir auch schon oft geredet haben.
Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt habe ich heute mit einem Freund aus meiner Branche, aus der Textilbranche geredet und er hat gesagt, es ist jetzt so, dass die Statistiker tatsächlich schon so weit sind, dass sie sagen, wir haben ja statistisch mittlerweile so, dass der Mensch im Grunde mit steigendem Alter tendenziell schwerer wird. Das sehen wir statistisch über die Kleidergrößen, die Menschen verwenden, wenn's länger in einem System drinnen sind. Mhm. Also Hausnummer, jemand, der vor 10 Jahren Konfektionsgröße 50 gehabt hat, hat wahrscheinlich jetzt 52, 54 oder sogar mehr. Das heißt, wenn man öder wird, wird man einfach runder. Sagen wir es einmal ganz dezent so. Und er hat gesagt, jetzt ist statistisch so, dass gerade überlegt wird, ob's diese statistischen Daten ändern müssen, weil diese Spritzen scheinbar in Regionen auf der Welt so stark vermehrt schon sind. Ich rede aber jetzt von Nordländern, also ich rede so vom alles nördlich von uns. Das ist schon so weit verbreitet, dass sie sagen, dass momentan es so weit schon ist, dass es keine Gewichtszunahme momentan statistisch gibt.
Okay.
Was bedeutet, das muss so weit verbreitet sein, dass man nur mit den Ohren schlackern, nur es redet keiner drüber.
Ja, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, dass es so weit verbreitet ist. Ich habe schon noch ein paar Mal was davon gehört und das ist für mich wieder so ein Thema, nichts da auf seinen Feld nachschützen bleiben, aber spritzen eine Hand das auch nicht, weißt
du? Ja.
Das ist, aber wie gesagt, wenn es irgendwo ein Problem gibt oder Herausforderung und es löst irgendwer und der einfache Weg, du gibst dir einem Menschen was in die Hand, wo er sich nicht bewegen muss, was eh kein Zeit, weil er eh keine Disziplin hat. Ich meine, ich nehme jetzt hinaus, dass ich da jetzt der Disziplinhaber bin, der jeden Tag Sport macht. Ist ja nicht so. Aber für mich ist das auch ein bisschen, ist schon fragwürdig. Hau ich mir jeden Tag Spritzen, dass ich keinen Hunger habe, oder reiße ich mir einfach zusammen? Ich meine, gut, in der Heilfastenphase macht man sich halt über solche Sachen super viel Gedanken, weil man einfach nichts essen kann und da sehnt man sich wieder nur das Essen herbei. Aber habe ich auch nicht wegen einer Gewichtsreduktion gemacht, muss ich auch sagen, wegen anderer Sachen.
Und das zweite Schräge, was ich heute erfahren habe, ist, diese Firma, die das entwickelt und patentiert, lizenziert hat, die Novo Nordisk, ist mittlerweile so groß und so mächtig und so also wie unglaublich, also die verdienen richtig viel Geld damit, dass die Firma mittlerweile in Dänemark so groß ist, dass sie eine der Top-Unternehmen des ganzen Landes sind. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt tatsächlich nur Branchen und Bereiche, wo richtiger Geld verdient wird. Ich habe das sehr spannend gefunden und ich vermute mal, das Zeug ist nicht billig.
Das ist sicher nicht billig, aber schau dir mal die Pharmaindustrie, die ist ja generell ein Wahnsinn, was die bringt. Man, die haben ja nicht nur Novo Nordisk, hat die nicht irgendein Krebsmittel oder irgendwas haben die einpatentiert, was mächtig abgeht.
Auf jeden Fall sensationell. Vielleicht jetzt an dem Thema, weil wir schon Low und No einmal am Alkohol ein bisschen eingrooved haben, Im Grunde ist das, gibt's ja das Ganze auf der Fleischseite ja genauso. Ich meine, du hast ja auch lang gewehrt zum Thema vegetarisch-vegan. Darum heißt es ja bei dir ja nicht veganes Beef-Tatar, sondern ein veganes Tatar. Genau. Siehst du, à la longue, ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, weil ich glaube, das eine ist das Produzieren, das andere ist das im Markt wirklich platzieren und positionieren. Siehst du prozentuell eine Chance für das Ganze à la longue oder ist es einfach eine der Zeit jetzt geschuldet?
Sehr gute Frage. Ich glaube persönlich, dass der Hype wieder ein bisschen vorbei ist. Also der Markt sortiert sich extremst aus. Wie gerade bei den Messen siehst du das, du hast ja vor 2-3 Jahren mit Corona hat das ungefähr angefangen, wo jeder dann auf der gesunden Welle dahingeschwommen ist und jeder glaubt, du musst jetzt unbedingt was Veganes machen und jedes Standl hat irgendwas Veganes gehabt. Von vegane Schnitzel über alles Mögliche. Man regen sich halt die Leute, aber das ist nur immer ein Diskussionsthema. Ich glaube, dass sie Produkte verbessern. Mhm. In der Gastronomie, meiner Meinung nach, was ich so sehe, ist aber nur meine persönliche Meinung, ich glaube, dass es ein bisschen zurückgeht, also der Hype vorbei ist, weil die Politik hat einmal ziemlich draufgedruckt. Die hat nämlich gesagt, hey, alles muss vegan werden, wir müssen Kühe umbringen, dass sie nicht so viel Methan erstoßen, was für mich komplett der Nonsens ist. Und die Versorgung, wir haben das letzte Mal in einem Podcast einmal diskutiert, mit Peter, er hat gesagt, dass Kühe mehr Methan erstoßt oder mehr Umwelteinflüsse hat, wenn es da am Land steht und alt werden die Kühe. Und da braucht man sich nicht angucken, wenn man es jetzt mit die Schwerlastwürstens, die Containerschiffe aufholen, was meiner Meinung nach nicht der richtige Weg ist. Aber das Essensverhalten wird sich komplett ändern. Also kurz, nicht komplett, das ist übertrieben gesagt, aber es wird sich einfach ändern. Aber der Mensch, wie soll ich sagen, der Mensch lässt sich nichts aufs Auge drucken. Also ich glaube, dass viele schon das akzeptieren, aber mit Druck, wenn jetzt die Regierung sagt, hey, ihr müsst jetzt da auf Biegen und Brechen vegan werden. Ich glaube, dass sie die Leute schon dagegen werden. Aber, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal mit ein paar Gastronomen diskutiert. Die haben auch gesagt, sie haben auch vegane Karten probiert. Geht nicht. Ein paar Sachen werden bestehen bleiben. Wie wir einmal beim vorletzten Podcast mit dem Schupfen rein geredet haben. Du, der hat zum Beispiel vegane Krautwickler. Brauchst du alles nicht neu erfinden. Da auch ein bisschen kreativ sein. Und die Leute auch holen. Und denen Leute vielleicht nicht aufs Auge drucken, dass es vegan ist. Einfach dazu nichts sagen und wenn du ein geiles Erdbeerkuchen schaust und das ist vegan, ja, man muss ja nicht alles gleich ausloben, sage ich jetzt einmal. Und dann wird's gehen.
Ja, übrigens, liebe Grüße an den Reine von der Schupfen, das ist wirklich gut essen dort. Ich war mit der Mama dort, hab's glaube ich erzählt, war klasse. Übrigens, wenn's dort seid, fragt's nach der Speckbirne.
Das Speckbirne. Ja, das verändert sich alles ein bisschen, weißt du, die ganze Lebensmittelindustrie ist im Wandel. Du hast das zuerst schon angesprochen, dass Weißwein zum Beispiel voll rückläufig ist. Weißwein viel mehr konsumiert wird wie Rotwein. Mhm. Der Trend hat sich auch schon abzeichnet, wie ich die Gastronomie gehabt habe. Da haben sie da schon Abverkäufe gemacht, gerade Mittelburgenland, was sie nur, oder Rotweingüter, die was sie wirklich nur auf Rotwein konzentriert haben.
Apropos Abverkäufe, ich meine, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe heute einmal einfach eingegeben, Winzerbankrott Österreich, und da haut es da gleich ein paar Sachen um die Ohren. Zum Beispiel Uwe Schiefer, einer der namhaftesten Blaufränkischwänzer aus dem Burgenland. 3 Millionen Euro Konkursantrag.
Und ich glaube sogar, dass der schon das dritte Mal in Insolvenz ist.
Dann gibt es da
Toni Bauer, Feuersbrunn ist, glaube ich.
Anton Bauer, genau, aus Feuersbrunn. 5,5 Millionen passiver. Dann haben wir da Weingut Schiefer und Domain Kilger. Da kann ich mich erinnern, Domain Kilger, das ist eigentlich das ist der Kilger gemeinsam mit einem sehr renommierten Winzer. War das Schiefer?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut sich einiges am Weinmarkt.
Also das heißt, und das hat mich schon ein bisschen mal gedacht, okay, das sind nämlich jetzt nicht Sachen, die schmecken alle gut, die wissen was dann, die gibt's auch schon eine Zeit. Und dann denkst du, okay, Rotwein ist ein Problem. Also was heißt das Problem? Aber da auch vor 5 Tagen 2 Unternehmer aus Golz, zum Beispiel Thomas Ax. Ja. Puh.
Also Zusammenspiel von vielen. Weniger Alkoholkonsum, mehr Weißwein. Wenn du dich auf Rotwein konzentriert hast, ist sicher schwierig. Marketingausgaben wird immer schwieriger. Ich glaube, das unter den Hut zu kriegen, die Weine zum Kalkulieren und der inländische Markt, wenn der stagniert oder zum Beispiel sogar ein bisschen rückläufig ist, dann tut man sie richtig schwer. Zum Beispiel ein Spätzle von mir, der Klaus Preisinger, ein sehr bekannter Winzer, der ist jetzt seit Jahren auf eine andere Strategie gegangen, der verkauft jetzt voll viel ins Ausland. Der macht richtig viel Export. Ist halt auch viel unterwegs bei dem Ganzen. Ich habe jetzt schon zwei Zeile mit ihm geredet, aber ich glaube, der Volk gibt ihm recht, dass er einfach eine gute Mixtur hat, dass du nicht nur in Österreich präsent sein darfst, weil der Weinmarkt doch klar ist. Und wir haben ja da hochpreisige Weine, was natürlich die Qualität widerspiegelt, das ist gar keine Frage. Wir gehören zu den besten Rotwein, zu den besten Weinländern der Welt. Gerade beim Weißwein sind wir natürlich super vorne dabei. Und, aber man sieht es ja selber bei uns auch. Also wenn wir jetzt am Tag, früher war es mir wurscht gewesen, hätte am Tag auch das Holz getrunken, aber die Masse trinkt einfach Weißwein und weil es ein bisschen leichter zum Trinken ist.
Ich meine, kann es sein, dass vielleicht das eine Mischung aus ein paar Sachen ist, weil ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, vor, ja schon, 10, 20 Jahren, wo es geheißen hat, sollte ich jetzt, wenn ich neue Reben aussetze, weil ich die alten ausreißen muss, weil sie hin sind, weil was weiß ich was, setze ich jetzt was an, was nachher in der Flasche 5 bis 10 Euro Umsatz bringt oder setze ich was an, was 10 bis 20 Euro Umsatz bringt?
Ich glaube,
das ist sag jetzt einmal Rotwein und also Weißwein weniger, Rotwein mehr. Naja, eine Zeit lang war es schon so, dass der Rotwein wahrscheinlich im Schnitt Doppelte vom Weißwein kostet.
Ja, weil der Rotwein war immer ein bisschen höher angesehen, sage ich jetzt einmal, oder ganz früher. Also, das ist wahrscheinlich einer vor meiner Zeit, aber es hat sich dann irgendwie ein bisschen gewechselt, wie ich zum Beispiel dann mich für Wein interessiert habe. Und gerade Anfang der 2000er, da war ja das so, dass gewisse Weingüter Weine gemacht haben, Weißweine, mit 14,5-15%. Und das ist schon heftig. Und Rotwein, Weißwein hast du am Anfang getrunken und Rotwein, wenn er schwerer war, was ich eigentlich wurscht bin, hast du eh zur Hauptspeise oder nachher getrunken. Aber mittlerweile wird einfach Weißwein den ganzen Tag getrunken durch die Bank. Und ich weiß halt, vor zwei, drei Jahren hat es schon angefangen, dass die ganzen Weinhäuser, also die Weinhandelshäuser, dass die richtig, richtig viel Abverkäufe gemacht haben und teilweise gescheit mit dem Preis hingefahren sind, weil die haben gesagt, hey, lieber mache ich da Nullsummenspiel, bevor ich auf der Latschen komplett sitzen bleibe.
Apropos Latschen sitzen bleiben, wer sich ein bisschen mehr zum Thema Wein informieren will, es gibt da im Prostmagazin eine Sektion, da tut sich was, Seite 86 im Speziellen. Und da gibt es ein paar Ankündigungen zum Thema Wein. Es gibt zum Beispiel die Weinviertel DAC Tour, beginnend mit, das geht sich nicht aus, das ist dann, wenn wir es ausstrahlen, gestern gewesen in Wien.
Wird knapp.
Ja, gestern ist knapp. Aber die sind dann in Götzis, Linz und so weiter. Dann gibt es die Prowein, die von 16. bis 18. März in Düsseldorf ist. Da habe ich auch sehr unterschiedliche, wie soll man das sagen, Emotionen gehört von den Leuten, was das Thema Prowein anbelangt.
Ich glaube, der Prowein war leider nicht, muss ich sagen, aber das ist riesengroß, das spürt sich an, das ist halt die ganze Winzerwelt, das ist das Huishu von den Winzer. Aber ich glaube sogar, dass du als Normalsterblicher gar nicht reinkommst. Müsste jetzt liegen.
Ja,
das aber mich fasziniert das, dass die größte Weinmesse in Deutschland gerade parallel mit der Internorga ist.
Und jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, und das nächste ist schon die Internorga, nämlich von 14. bis 18. März, wo du ja am Side-Event bist.
Genau.
Das muss man sich vorstellen, die machen das wirklich an zwei Ecken in Deutschland, ein Stickel auseinander, am komplett selben Wochenende. Also, oder beziehungsweise wirklich dieselben Tag. Das ist jetzt für mich nicht ganz verständlich.
Habe ich auch nicht ganz. Aber in der Norge ist jetzt schon so groß, dass der da rennt halt alles einmal drum dort. Und darum bin ich auf die 370-Grad-Messe, heißt das. Das ist im Riverside Hotel in Hamburg. Auf das freue ich mich schon voll. Ganz ein neues Format, also ganz ein neues, es gibt schon länger, ist früher unter dem Namen Gastrovision gerannt. Und du kannst da als Normalsterblicher nicht rein, auch als normaler Wirt kannst du nicht rein. Also du musst dich akkreditieren lassen, musst dich anmelden, dann schaut dir nach, wer du bist. Und wenn du jetzt ein Würstelstandl hast oder Kebabbude, kannst du da nicht rein.
Aber nein, du musst ein geiler Hund sein wie du, sonst darfst du nicht rein.
Genau so schaut es aus. Mit der Gesichtskontrolle da ich mich heute wahrscheinlich auch ein bisschen schwer.
Nein, morgen geht's
schon. In Schwarz-Weiß-Film darf ich mich wahrscheinlich gar nicht sehen, weil ich so krass weiß bin. Aber die Sand, das ist ja.
Und dann gibt es noch als letzten Punkt drinnen die Präsentation des steirischen Weins, zuerst in Graz und dann in Wien.
Heißt, also
es tut sich im Weinsektor eh einiges, aber, und das ist eben spannend, der Shift ganz, ganz, ganz massiv von Rot Richtung Weiß. Ja. Und so stark, dass der Weiße gut vergriffen ist. Und das trifft ja auch dieses Low- und No-Alkohol-Thema, vor allem Low. Also ich sage jetzt auch unsere Sachen mit 6-7%. Man sieht jetzt mittlerweile sogar Weine. Habe ich schon selber gesehen mit 8, 9,5%.
Ja, Schwierigkeit. Ist schwierig.
Ich weiß. Sehr ist auch schwierig. Geschmacklich eine sehr eigene Nummer. Ja. Und ja. Darum sage ich, trinkt's mehr Apfelschaumwein. Trinkt mehr Birnenschaumwein. Unterstützt fucking regional Superstars. Also alle anderen.
Ja, weißt du, wir haben ja zum Beispiel der große, also das ist der große Bruder, sagt man, aber Deutschland hat ja eine große Riesling-Tradition. Deutschland ist für einen Riesling bekannt. Und da haben wir, also die Winzer oder auch die Gastronomen, haben schon ein bisschen umgespechtelt auf das andere Land, was gesagt haben, hey, die bringen Rieslinge hier mit 11,5-12%, die richtig geil schmecken. Und bei uns haben wir 13 und 14 gehabt, weißt du? Und da sind sie jetzt auch schon wieder runtergegangen mit Alkohol. Und aber früher hat es ja geheißen, ein Wein unter D&D Prozent oder ein Rotwein mit 12% oder 12% ist kein Rotwein. Mittlerweile bringen das die Winzer ganz gut hin, dass die einfach viele Krane werden und nicht mehr so von Holz zerschlagen. Aber das ist auch, das ändert sich einfach. Der Geschmack ist auch ein bisschen im Wandel.
Oder der Trend. Ja, vor allem spannend ist, dass mittlerweile wahrscheinlich ein Federspiel oder ein Steinfeder mehr angesagt ist, wie ein Smaragd.
Ja,
naja, also weil es leichter ist. Also, weil es einfach die frischen, fruchtigen Sachen sind.
Ja, so der Hietringer Wein ist schon die, also die Masse greift dir auf das zurück, weil ein Smaragd, was der hochpreisiger, was du den so kaufst im Restaurant, wird wahrscheinlich, hey, aber weißt, was wir jetzt machen? Wir könnten einen Flotten Dreier machen.
Das ist deppert geil.
Dann Flotten Dreier mit uns zwei. Ein Flotten Dreier mit
Keksel, den Lieben. Sollen wir ein Keksel mitten da? Oder?
Nein, jetzt haben wir 2000. Den Pulver habe ich schon Wochen verschossen.
Mit dem Cola rum.
Hey, komm mal lieber bitte.
Ah, ja, schön, komm mal
lieber. Die Firma gerne rum, die hergenommen.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben einiges gecheckt, muss ich sagen.
Das ist ja, dann würde ich sagen, Jingle ab.
Der Flotte Dreier.
Was machen wir?
Die drei Lieblingsrebsorten von dir.
Die drei Lieblingsrebsorten.
Kann mich interessieren, was dir...
Jetzt tue ich so, wie wenn ich nicht vorbereitet war. Was ich auch nicht bin. Aber bei mir ist es relativ einfach.
Jetzt ist klar.
Bei der dritten bin ich mir nicht ganz sicher, aber also ich mische schon rot und weiß jetzt, gell?
Ja, kannst du
also, ja. Für mich ist an Nummer 3 Blaufränker.
Okay.
Für die?
3. Was ich extrem, das gibt einfach so viele gute Sachen, das ist einfach ein
Wahnsinn.
Früher habe ich gesagt, Welschriesen kann ich nicht saufen, da gibt es ja mittlerweile 2, 3, die was ich schon ganz gut trinke. Aber ich fange mal mit ein bisschen was Exotischen an, was ich voll gerne mag, wenn ich es kriege.
Spritzwein?
Nein, oder Spinnitz. Jetzt fällt mir nicht ein. Jetzt fällt mir nicht.
Ja, warte, ich verwirre dich noch mehr.
Jetzt hast du mich rausgebracht.
Kaiserspritzer?
Nein, keine Spritze. Am Wochenende habe ich auch geglaubt, ich muss eine Muscatella-Spritze trinken, aber irgendwie habe ich das versagt.
Oi.
Hey,
welches Land?
Spinitz. Hauptland ist meistens Ungarn. Hey, mir fällt jetzt die scheiß Rebsorten. Ja, mein Hirn ist. Da haben wir Nummer 2. Okay, Nummer 2.
Mach du die Nummer 2 und ich google da deinen ungarischen. Weiß oder rot?
Weiß. Hey, bist du jetzt der Michi Wenzel aus Rust, der macht mega. Furmint, jetzt habe ich es. Nummer 3, Furmint. Ist immer ein bisschen was anderes. Man kann natürlich Riesling alles sagen, aber Furmint ist einfach für mich, ich finde das eine mega geile Rebsorte. Kriegt man nicht so oft, weil es auch nicht so viele Produzenten gibt. Aber ich finde es einfach mal ganz was anderes und eine spannende Geschichte.
Übrigens, weißt du, wer einen Furmint mitgehabt hat? Der E.T., der Ernst Triebaum, der neben uns gestanden ist auf der Messe in Linz, also der Junior diesmal, hat einen Furmint mitgehabt.
Ja. Schmeckt spektakulär.
Im Jürgen ist vorher noch abgegangen.
Ja.
Ich glaube, er hat ihm sogar alles angekauft, was noch da war.
Geil. Was ist dein Nummer 2?
Mein Nummer 2 ist ganz, ganz, ganz eindeutig Grüner Veltliner.
Da muss ich mich anschließen bei Grüner Veltliner, weil einfach die Rebsorten, die kann alles machen. Du kannst von leichten, spritzigen Einstiegsbeinen bis zum voll der Granaten. Und ich finde, du kannst so ein breites Spektrum anbieten mit dem, was auch immer steht. Zum Beispiel Chardonnay ist auch geile Rebsorten, kannst du natürlich auf der ganzen Welt beheimatet haben. Du kannst auch leicht bis schwer machen. Aber trotzdem ist Grüner Veltliner mit der Frucht, taugt es mir mehr.
Vor allem, es gibt ein paar Winzer in Österreich, die damit so spülen. Und ich meine, wir kennen eh ein paar. Das ist so saugenial. Also ich muss schon sagen, ich habe schon Sachen probiert, wo wir beide gesagt haben, das kann kein Grüner sein. Und es war
ja, er kann so sehr chardonnayartig sein, also sehr exotisch. Wir haben zum Beispiel jetzt im Boothaus drungen, 2010er Zornberg vom, wie heißt der Spezi? Sieger Donnerbaum.
Das ist okay. Einen Sieger, da habe ich auch gerade gedacht.
Und ich sag zum Roland, sag ich, du, weißt du was, ich glaube zu dem Gang vorher, da würde ich gerne den trinken. Es taugert mir und ich weiß gar nicht, was im zweiten Tag, wir haben so viel getrunken in dem Wochenende. Aber das war mega. Also 2010, es war ein extrem kühler Jahrgang, hat viel verringt und den Wein-Jahrgang haben sie extrem abgeschrieben, aber die Frucht war da, die Säure war da und da hat Sandra, meine Freundin seit Kürzen, liebe Grüße an meine Schatzi.
Happy Peppy.
Und die hat auch gesagt, hey, jetzt hat sie einen Lieblingswein. Sie hat das so geil gefunden.
Übrigens ist eine sehr sympathische Frau, wo ich mir schon überlegt habe, wie hast du das zusammengebracht?
Ja,
ich muss auch sagen, Respekt.
Ich kenne sie ja schon richtig lang, das ist alles schön.
Ja, das macht nichts. Das erzählst du mir nächstes Mal.
Passt.
So, und jetzt eins. Kommt, und jetzt übrigens, Shoutout to Mr. Sika Donnerbaum, den wir ja auch auf der Messe in Linz getroffen haben, mit dem ich, glaube ich, einen Karton tauscht habe, weil der hat irgendwie so saugeile Sachen. Meine absolute Nummer eins, und da schließe ich mich hoffentlich nahtlos an den Wunsch meiner geliebten Frau, ist Riesling. Mhm. Weil auch der ganze Brat aufgestellt ist.
Ja,
es und je mehr Riesling, das wir probieren, desto der kann von sanft schmeichelnd, leicht mineralisch bis hin zu granatenstark, grün, kernig, säurebedarf, alles sein. Also es gibt wirklich, und vor allem da muss ich sagen, da darf es auch einmal Würzburger Leiste sein oder auch einmal irgendeiner aus der Kernregion in Deutschland, da habe ich nichts dagegen.
Nein, sie machen grandiosen Riesling. Das haben ja auch Kamptal, Wachau.
Stimmt,
die machen sehr, sehr gute. Mega geile Sachen, was man richtig lagern kann mittlerweile schon. Und das ist geil. Ja. Bei mir ist Pinot Noir, ganz klassisch.
Pinot Noir
ist einfach eine Mörderrebsorte. Wenn ein Pinot gut gemacht ist, da gackst du einfach an. Ich liebe es. Ja, das ist auch sowas, was filigran ist und das verstehen viele Leute nicht. Ab und zu gibt es Pinot Noirs, die sind nicht einfach hell in der Farbe und da sagen sie, das ist ja kein Wein, da muss es dunkelschwarzen sein. Aber wenn du aus der Bourgogne zum Beispiel ein Pinot trinkst, den gereiften, da geht das Herz auf.
Dunkelschwarz. Apropos dunkelschwarz. Du bist eigentlich schon am Sprung Richtung Hamburg.
Mit einem Fußballschirm,
mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Ich würde jetzt einmal sagen, mit dieser Weltsensation werden wir es heute einmal lassen. Wir schicken da liebe Grüße nach Hamburg. Steck einen schönen Gruß rein.
Mache ich.
Und schau, dass du mal beim Hotel Käse vielleicht einmal vorbeischaust am Kiez. Weil da haben wir letztes Mal geschlafen. An alle, die das einmal machen wollen und kein Auge zutun wollen für mehrere Nächte. Große Empfehlung.
Nein, jetzt bitte nicht. Da schaue ich anders mal hin. Nicht schon wieder.
Ja, also viel Spaß in Hamburg, lieber Herr Stürmer. Und ich freue mich, wenn wir uns von dort live dann praktisch
sehen. Wir werden uns ja die nächsten paar Tage, wenn ich da bin. Und für euch werden wir natürlich immer am Laufenden bleiben. Und jede Woche werden wir euch mit unseren Worten und mit unseren verbalen Blähungen
der Herr Stürmer,
begeistern.
Herr Stürmer kämpft für uns. Er opfert sie für uns. Er ist praktisch unser kleiner Österreicher in Deutschland.
Genauso werden wir es machen. Hey, und in diesem Sinne.
Genau,
ich wünsche euch wunderschöne Wochen. Bleibt geil und ich werde euch dann in Hamburg berichten, wo ich nirgends
zugeschissen habe. Nimm uns ein paar gute Pimmelwitze mit.
Ein paar gute Pimmelwitze, ja. Ich überlege mir nächstes Mal an für euch, okay?
Passt.
Dann,
hey, pfiat euch. Schöne Woche, pfiat euch. Ciao, ciao.